Liebe Glaubensgeschwister, liebe Gäste, liebe Freunde, ich möchte dort anknüpfen an dem, was bereits gesagt wurde, nämlich, dass wir Gott danken sollten für die Mütter. Und ich mache jetzt einfach weiter. Wisst ihr, was nach dem Muttertag kommt? No? Okay? Also, und wir danken Gott für die Mütter, für die Frauen, für die Männer, für die Väter, für die Kinder, für die Jugendlichen, für Gemeindeglieder, für Gäste, für jeden, der da ist. Denn Gott liebt jeden Menschen und er möchte jeden erretten, erlösen. Er möchte jedem das ewige Leben schenken. Und heute bei dem Bibelgespräch haben wir darüber gesprochen. Gott ist treu. Er erfüllt seine Verheißungen. Aber wie schaut es mit uns aus? Kommen wir zu Gott? Bleiben wir bei ihm? Er möchte so gerne jeden Menschen erlösen, erretten. Aber er überlässt doch jedem die freie Entscheidung. Wir haben noch viele Gründe, dass wir Gott danken, dass wir ihn loben und preisen. Und wir sollten Gott auch loben und preisen, ihm danken für das schöne Wetter, für den Frühling, den wir gerade erleben. Aber ihr wisst, wovon ich rede, es war nicht immer so. Es gab auch den Winter, Winter und Frühling und Sommer und Herbst, und das ist alles Gott gewollt. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht im Winter, ja, bei minus 17, minus 18, wir hatten da schon mal 3 Wochen, ja. Und, okay, man muss durch. Ja, man denkt schon an den Frühling, mitten im Winter. Und davon handelt die Geschichte, die ich jetzt euch vortragen möchte. Bei dieser Geschichte gibt es etwas Eigenartiges. Es gibt Tiere, die sprechen, aber erschreckt nicht. Wartet. Denn jede Geschichte möchte uns etwas vermitteln. Und diese Geschichte möchte das auch. An einem Wintertag war es. Der Schneewind heulte und klirrender Frost herrschte über dem Land. Da kratzte der Weidenbaum mit eisüberzogenen Zweigen an den Fensterläden der Hütte und flehte: Lass mich ein, mich friert so. Irgendwo hinten in der Scheune kollerte der Truthahn: Einen bösen Winter haben wir in diesem Jahr und er will und will nicht weichen. Da steckte der Spatz seinen Kopf unterm Dachrand hervor und schiebte: Die Kälte ist ja schon gebrochen und der Winter schwindet dahin. Du lügst, heulte der Sturm und warf ihm Schnee in die Augen. Und auch der Frost kreischte: Du lügst. Er wehte den Spatz mit seinem Eishauch an, dass dem die Federchen weiß anliefen. Doch der Spatz bewegte sich hin und her unter dem Dach und schiebte unentwegt: Es stimmt aber doch, die Kälte ist gebrochen, der Frühling kommt, haltet aus. Bald darauf taute die Sonne laute Löcher in den Schnee. Die Lerchen kamen zurück und auch die Stare und sangen ihr Frühlingslied, dass es weithin schallte. Der Todkran schritt über den Hof und kollerte, da ist er ja, der Frühling. Und weit und breit sang es vom Frühling. Über all den Frühlingsliedern erinnerte sich die Weide an das, was der graue Spatz gesagt hatte. Ihm war so kalt gewesen, wie allen anderen auch. Doch er hatte sein bisschen Wärme zusammengenommen, um den anderen Tieren zu verkünden, der Frühling kommt. Als allererster hatte der Spatz den Frühling im grauen Wirbel des Schneesturms erkannt und sich nicht gefürchtet, sein Kommen anzukündigen. Mitten im Winter, als das Land noch erstarrt lag in Eis und Schnee. Mir gefällt dieser kleine Spatz. Unentwegt schiebt er. Die Kälte ist ja schon gebrochen und der Winter schwindet dahin. Haltet aus! Und dabei friert er auch doch. Und der Sturm und der Frost erheben Einspruch und sagen, du lügst. Aber der Spatz bleibt bei seiner guten Melodie, dass wir es aushalten sollten, weil die Kälte ja schon gebrochen ist. Liebe Geschwister, Gäste und Freunde, es stimmt. Die Kälte ist gebrochen, der Winter schwindet dahin, der Frühling kommt, haltet aus. Die Macht Satans, die Macht der Sünde ist gebrochen. Der Winter, die Zeit der vorherrschenden Finsternis, schwindet dahin. Jesus wird bald wiederkommen und sein ewiges Reich aufrichten. Haltet aus! Wir feiern heute das Abendmahl. Wir gedenken des Todes Jesu am Kreuz. Dort geschah es. Jesus zerbrach Satans Macht. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Der Nachkomme der Frau zernannte den Kopf der Schlange. 3 Tage nach seinem Tod am Kreuz besiegte Jesus auch den Tod und das Grab und erstand als Triumphator, als Sieger von den Toten auf. Kurz vor seiner Himmelfahrt gab Jesus seinen Jüngern die Verheißung seiner Wiederkunft. Es sind die bekannten Verse aus dem Johannesevangelium Kapitel 14 und hier die Verse 1 bis 3. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Mit dieser Hoffnung in ihren Herzen stellten die Jünger die damalige Welt auf den Kopf. Sie verkündigten mit Macht die Erlösung durch den Tod Jesu am Kreuz sowie auch seine Wiederkunft. Die selige Hoffnung hat sie alle durch schwierigsten Lebensumstände getragen. Der Apostel Paulus spricht über diese selige Hoffnung mit den Worten, die wir in dem Brief an Titus Kapitel 2, Verse 11 bis 14 finden. Titus im Kapitel 2, die Verse 11 bis 14. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen den ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Die selige Hoffnung. Was schreibt Paulus hier an Titus? Die heilsame Gnade Gottes nimmt uns in Zucht, dass wir dem ungöttlichen Wesen und der weltlichen Begierden absagen. Absage an die Welt. Ja, wie geht das denn? Wir leben doch mitten in dieser Welt. Jesus hat ja auch mitten in dieser Welt gelebt. Er war dort, wo sich die Leute versammelt haben. Mittendrin. Er war überall dabei, bei Hochzeit, bei Beerdigung. Er hatte Einzelgespräche geführt. Er hat vor vielen Leuten verkündigt, von morgens bis abends. Er hat Menschen geheilt. Jesus hat auch auf dieser Welt gelebt, genauso wie wir. Aber er hat nicht so gelebt wie die Welt. Wir sollten Jesus einfach nachfolgen, auch was dies anbetrifft. Wir leben in der Welt, aber wir sollten nicht so wie die Welt leben. Und dann lesen wir weiter, besonnen. Wir sollten besonnen leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist so ein Wort, das verwendet man heute kaum, oder? Darum habe ich vorsichtsweise nachgeschaut und habe hier ein paar gleichbedeutende Worte aufgeschrieben. Was bedeutet denn besonnen? Bedacht, sorgfältig, einsichtig, gewissenhaft, gründlich, umsichtig, vernünftig, vorsichtig, bewusst, besonnen. Gott möchte, dass wir besonnen leben, vernünftig, sorgfältig, bedacht, dass wir nicht so einfach in den Tag hineinleben, dass wir darüber nachdenken, dass wir versuchen, das, was um uns geschieht, zu verstehen, einzuordnen, dass wir versuchen, den Willen Gottes zu verstehen, sein Plan für unser Leben. Weiter heißt es hier, wir sollten gerecht leben. Ihr wisst ja, wie das ist. Ich sehe das so, du siehst das so. Wer hat recht? Wir streiten darüber. Jeder kann seine Sicht begründen. Ich weniger, du vielleicht mehr. Also wer hat gewonnen? Ja, schauen wir mal. Gerecht. Es geht nicht darum, wer hat Recht, sondern es geht darum, was Recht ist. Wer hat Recht? Ich oder du? Keiner von uns? Kein Mensch hat Recht. Gott allein hat Recht. Und zwar immer. Die ganze Zeit. Und göttliches Recht finden wir in diesem Buch hier, in der Bibel. Wir sind Sünder, So sagt Gott. Und er hat recht. Wir bedürfen einen Erlöser. Ansonsten gehen wir alle verloren und zwar auf ewig. So sagt es Gott in seinem Buch in der Bibel. Und er hat recht. Und durch den Glauben an Jesus Christus sind wir gerettet. So lesen wir in der Bibel. Und Gott hat recht. Wir sind im Unrecht. Also, es geht nicht darum, wer von uns Recht hat, sondern was Recht ist. Wir sollten gerecht leben in dieser Welt. Nicht nach dem, was wir meinen, was Recht ist, sondern jeder von uns sollte sich fragen, was Gott durch Recht versteht. Wie schaut es denn sein Plan für uns oder mit uns aus? Fromm. Wir sollten fromm leben. Ja, das gebraucht man heute auch kaum noch. Fromm. Das ist irgendwie auch schon abhanden gekommen. So, diese alte Begriffe oder veraltete Begriffe, die die jungen Leute gar nicht mehr so richtig verstehen. Was bedeutet denn fromm? Ja? Gläubig. Gott gegenüber treu. Sich immer fragen, was Gott will, wie ich schon erwähnt habe. Fromm. Wir lesen von Noah. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Was für eine schöne Beschreibung, wie kann man das noch besser formulieren, ja? Und wie hat Noah gelebt? Noah tat, was Gott sagte. Und er hat wirklich nicht alles verstanden, was Gott sagte und wieso er eine Arche, ja, irgendwie im Trockenen bauen sollte. Und wieso lässt Gott so viel Zeit verstreichen, 120 Jahre, und da geschah gar nichts. Und dann geht er rein und es vergehen noch 7 Tage und geschieht gar nichts. Noah hat auch nicht alles verstanden, aber er tat, was Gott sagte. Er war fromm, gottesgläubig. Er hat Gott einfach vertraut. So sollten auch wir leben. Wir sollten der Welt eine Absage erteilen, also nicht so leben wie die Welt. Wir sollten besonnen leben, sorgfältig, bedacht, vernünftig, gewissenhaft, gerecht, nach Gottes Gerechtigkeit, fromm. Wir sollten Gott vertrauen. Wir sollten so leben und warten auf die selige Hoffnung, auf die Wiederkunft Jesu, auf das ewige Leben, das Gott allen schenken wird, die ihn lieben und ihm vertrauen. Schöne Worte, nicht wahr? Wie schaut's in unserem Leben aus? Gibt es in deinem Leben Krankheit, Leid und Schmerz? Schwierige Situationen in der Familie, Probleme am Arbeitsplatz, finanzielle Engpässe, macht dir das Alter vielleicht zu schaffen? Kommst du mit dem Alleinsein nicht zurecht? Die Gnade Gottes fordert dich heute auf, der Welt abzusagen, besonnen, gerecht und fromm zu leben und auf die selige Hoffnung zu warten, auf die Erscheinung unseres Heilands Jesus Christus. Die vielen Verheißungen und Aussagen der Heiligen Schrift in Bezug auf die Wiederkunft Jesu werden zu gegebenen Zeit, wenn die Zeit erfüllt sein wird, Wirklichkeit werden. Gott wird alles erfüllen, was er in seinem Wort gesagt hat, denn er steht zu seinem Wort. Darum, auch wenn du unter widrigen Umständen leben musst, halte aus, gedulde dich, blicke hoffnungsvoll im Glauben auf den Tag seiner Wiederkunft. Die Kälte ist gebrochen, die Macht der Sünde ist gebrochen. Warum soll die Sünde noch über uns herrschen? Es liegt nicht an Gott, sondern an uns. Es ist wahr, wir leben in einer besonderen Zeit, in der Zeit des Endes. unser Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, denn er weiß, er hat nur noch wenig Zeit. Aber seine Macht ist zerstört. Jesus hat ihn bereits im Himmel besiegt, dann am Kreuz, und er wird ihn nach der zweiten Auferstehung völlig vernichten. Liebe Geschwister, egal was geschieht, lasst die Verzweiflung, die Enttäuschung, die Entmutigung nicht Oberhand in eurem Leben gewinnen. Lasst uns von der seligen Hoffnung belebt sein. Lasst diese Hoffnung zu einem unerschütterlichen Glauben werden, zu einem Glauben, der über alle Schwierigkeiten hinweg sich an Gott festklammert und ihn nicht mehr loslässt. Durch Brot und Wein, durch die Gemeinschaft mit Christus beim Abendmahl, möchte Gott uns reinigen, gerecht machen, heiligen und uns auf seine Wiederkunft vorbereiten. Vertrauen wir ihm doch, denn er hat für uns die himmlischen Wohnungen schon vorbereitet und er möchte uns zu sich nehmen, damit wir auf immer und ewig mit ihm zusammen sein können. Deshalb wollen wir an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Wir wollen nicht schwanken, denn Gott, der das Versprechen gegeben hat, steht zu seinem Wort. In den Heiligen Schriften sagt Gott, noch eine kurze Zeit dauert es, bis der, der angekündigt ist, kommt. Er wird sich nicht verspäten. Wer mir vertraut, kann vor mir bestehen und wird leben. Wir gehören nicht zu den Menschen, die den Mut verlieren und deshalb zugrunde gehen. Vielmehr gehören wir zu denen, die gerettet werden, weil sie Gott vertrauen. Amen. Zum Abendmahl gehört auch die Fußwaschung und ich möchte die Einsetzungsworte für die Fußwaschung vorlesen. Ich bitte euch als Gemeinde dazu aufzustehen. Da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken und fing an, den Jungen die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach, »Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe.« Nach diesem Wort Jesu möchten wir jetzt auch die Fußwaschung durchführen. Die Schwestern und die Brüder sind eingeladen, in die jeweiligen Räumlichkeiten zu gehen. Einige Infos dazu haben wir schon bekommen und ich danke euch für euer Verständnis. Gottes Segen dabei. Nach der Fußwaschung treffen wir uns wieder hier.